Ich habe also ganz klar zugegeben, dass da die Schmerztherapie eine Grenze hat.
Bei solchen Sachen auch die beste Medizin.
Um den Schmerz unter Kontrolle zu kriegen oder mache ich eine kurze Übung und dann hilft es genauso. Das kann man ja ausprobieren.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Roland, super spannend, weil ich bin mal gespannt, ob du jetzt auch mal an deine Grenzen kommst, weil es geht tatsächlich darum, wo die Liebscher-Bracht-Therapie ihre Grenzen hat. Mhm. Und du weißt ja, wir kriegen ja immer solche Themenvorschläge.
Ja.
Und wir haben uns jetzt, beziehungsweise du hast dich ganz spontan dafür entschieden, lass uns doch damit mal heute einen Podcast machen mit diesem Thema.
Ja.
Und ich bin so gespannt, weil wir haben nichts abgesprochen.
Ergebnisoffen, fast wie unscripted.
Ja, das ist mit Sicherheit ungescriptet. Und ich bin so gespannt, weil, wie gesagt, vielleicht kommen wir ja auch so ein bisschen in die Diskussion dabei, weil ich manche Sachen ein bisschen anders sehe als du. Aber wir starten jetzt erstmal mit einer Sache, die finde ich ja noch ziemlich harmlos, auch für dich. Ach, im Übrigen, wir sind in Spanien und wenn es vielleicht so ein bisschen windet, dann ist es halt hier der Wind in Spanien. Aber es ist ganz gut, weil es ist nämlich ganz schön heiß.
Es windet, so. Der spanische Wind.
Okay.
Das soll übrigens noch stärker werden.
Oh.
Ja, aber egal.
Wir setzen die Segel und ziehen durch den Starkwind. Also pass auf, Roland, die erste Frage.
War das nicht eine tolle Bemerkung eben?
Genial, wie immer. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt mal an. Also, und zwar laut Krankenkassen sind 90% der Rücken-OPs unnötig.
Unterschreibe ich sofort.
Aber was ist mit den anderen 10%, hallo?
Die anderen 10%? Keine Ahnung, das können wir ja nochmal reindiskutieren. Aber lass uns ja erstmal irgendwie anfangen überhaupt. Also du fragst mich ja jetzt, weil ich ja derjenige bin, der immer drückt und immer die Leute dann beglückt, dass die Schmerzen weniger werden, wo sind die Grenzen? Mhm. Also ihr wisst, ich bin authentisch und ich will auch nicht sagen, was nicht falsch ist oder was nicht richtig ist, so rum. Und deswegen, also so richtige Grenzen. Wir müssen vielleicht erstmal eins klar machen. Um welche Schmerzen geht es denn überhaupt? Weil das hat ja was mit den Grenzen zu tun. Also.
Es geht schon um die muskulär-faszialen Schmerzen.
Also nee,
die
dadurch entstehen. Der Begriff führt in die Irre. Da haben wir schon ein paar Mal drüber diskutiert.
Ich sehe das immer wieder dasselbe. Ja, das stimmt.
Ja, aber pass auf. Ja, ja. Also, wenn du sagst muskulär-fasziale Schmerzen, denkt jeder, dass wenn die Schmerzen, wo die Muskeln und Faszien wehtun.
Ja.
Und wenn das Knie wehtut, innen drin, dann denkt er, das wäre nicht muskulär
faszial. Aber das kommt ja daher.
Wir wissen aber, es ist muskulär faszial. Mhm. Und deswegen gibt es immer die Missverständnisse. Mhm. Lasst euch nicht verwirren jetzt. Wir fangen mal ganz einfach an. Es gibt Unfallschmerzen. Also ich falle irgendwie, wie neulich bei meinem Sturz, ich falle vom Boden, kann mich eine Stunde lang nicht überhaupt nicht bewegen vor lauter Schmerz.
Halbe Stunde hast du erzählt. Jetzt ist schon eine Stunde draus geworden. Spannend.
Also die halbe Stunde war Hochalarm und die nächste halbe, da ging es mir schon ein bisschen besser. Von 100% auf ungefähr 98%.
Ja, wobei dieser Unfall schon heftig auch war für dich.
Ja, ne? Der hat wehgetan. Und deswegen wieder zurück zum Thema Unfallschmerz.
Ja.
Der andere Unfallschmerz, ich möchte einen Nagel in die Wand schlagen, weil ich ein schönes Bild von dir aufhängen möchte.
Könnte es auch anders sein?
Ich bin so verwirrt von deinem Bild, dass der Hammer auf dem Nagel landet, auf dem Daumen und nicht auf dem Nagel. Nicht zu verwechseln, den Daumennagel. Ich dachte eben, der Nagel, der die Wand soll. Weil das Bild fasziniert mich natürlich, weil da ist die Petra drauf. Also ich schlage daneben und hau mir auf den Daumen. Das tut weh. Ich laufe durchs Zimmer und schlag mit dem Schienbein gegen diesen tiefen, gegen diese tiefe...
Couchtisch?
Couchtisch, genau.
Kante.
Tut ätzend weh. Ja, also diesen Schmerz meinen wir nicht. Dann gibt es den sogenannten Schädigungsschmerz. Schädigungsschmerz meine ich, da ist ein Bandscheibenvorfall und gleichzeitig gibt es Schmerzen. Da ist eine Arthrose und gleichzeitig gibt es Schmerzen. Das halten wir für einen großen...
Was ist mit einer Entzündung?
Warte mal, Gott. Also das halten wir für ein Missverständnis. Mhm. Kommen wir da im Verlauf dieses...
Müssen wir gucken, ob wir noch drauf kommen.
Auf jeden Fall,
haben wir schon so oft drüber
das
gesprochen.
Ist ein Missverständnis, weil, ich erkläre gleich warum, weil unserer Erfahrung nach die Bandscheibenvorfälle oder Arthrose in den allermeisten Fällen nicht wehtut. Allermeiste Fälle sage ich deswegen, weil es kann rein theoretisch die Situation geben, dass eine Arthrose so massiv ist, dass das Gelenk sowas von desolat ist, Hüftpfanne fast eingebrochen oder gerollt drin mit Knochen, sonst was. Das mag sein, dass es irgendwann mal wehtut. In der Realität begegnet es mir eigentlich relativ selten, muss ich gleich sagen. Das ist der zweite Schädigungsschmerz. Jetzt die Entzündung würde ich fast von der Einteilung her zum Krankheitsschmerz zählen. Weil Entzündung, sagt man ja, ist eine Krankheit, die herkömmliche Auffassung. Wir wissen ja, es ist keine Krankheit, das können wir auch gleich erklären. Und das ist zum Beispiel der Grippeschmerz. Mhm. Der Schmerz bei der Grippe. Oder was ist noch so ein Krankheitsschmerz? Krebsschmerz, ganz großes Thema. Da ist Krebs im Körper und es tut weh. Oder was gibt es noch für Krankheiten? Oder Nierensteine. Ist ja eine Krankheit, Nierenstein, oder? Medizinisch ist eine Krankheit.
Naja, da hat man zumindest eine Diagnose.
Ja. Oder sagen wir mal so. Und das scheint auch tierisch weh zu tun. Was habe ich Gott sei Dank nie gehabt.
Sodbrennen.
Sodbrennen. Ja, Sodbrennen kann man nicht als Krankheit bezeichnen, oder?
Naja. Also naja, wenn gut, du so einen richtigen Reflux hast und du kannst da, das kann ja wohl richtig gefährlich werden auch, ja. Ne?
Also Sodbrennen tut schon weh. Das brennt ja in der Speiseröhre. Das brennt in der Speiseröhre, so wie vielleicht das heiße Wasser auf der Haut brennt, so ungefähr.
Aber Roland, weißt du, ich würde jetzt nicht so ein Riesenfass aufmachen. Nee, ich würde so super gerne, ach, das ist ja gut.
Ist schon
ich würde so super gerne mal auf das auf das Thema wirklich eingehen.
Ja, aber lass uns erstmal also nur mal wiederholen. Wir haben jetzt praktisch den Unfallschmerz, den meinen wir nicht. Ja? Wir haben den Schädigungsschmerz. Das ist die zweite Kategorie. Mhm. Und da gibt es auch keine, wir gehen das eh gleich mal durch, da gibt es keine Beschränkung eigentlich beim Schädigungsschmerz, genau. Mhm. Außer vielleicht von der Ausnahme abgesehen. Dann gibt es den Krankheitsschmerz. Da müssen wir auch genau drüber reden. Und dann gibt es den Überlastungsschmerz. Überlastungsschmerz Nummer 4, das ist, du nimmst im bayerischen Wirtshaus ein Bier in die Hand und hältst das vor dich und dann brennt irgendwann deine vordere Schulter, als würden die Nerven entzündet sein.
Ja.
Das brennt. Überlastungsschmerz, weil der Muskel brennt. Und Nummer 5?
Wir hatten eben noch einen Entzündungsschmerz gehabt auch.
Ja, da hatten wir überlegt, wo der reingehört. Der könnte zu den Krankheiten zählen. Wir würden ihn eher nicht zu den Krankheiten zählen. Handeln wir trotzdem ab. Der Entzündungsschmerz, den müssen wir auch, da müssen wir uns nur merken, was wir das abhandeln müssen. Entzündungsschmerz und zum Schluss der Alarmschmerz. Wollen wir vielleicht der Einfachheit halber mit dem Alarmschmerz anfangen? Weil ich glaube, der ist ja die größte Gruppe. Und der ist auch sehr, sehr gut in Vereinbarung zu bringen mit der Krankenkassenaussage, dass 9 von 10 Operationen eigentlich überflüssig sind. Weil das passt ja total.
Mhm. Aber du hast schon verstanden, dass es heute darum geht, wo unsere Grenzen sind. Also es geht nicht darum, dass wir vielleicht die
wir gehen jede Gruppe durch und gucken, wo ist da die Grenze.
So willst du das machen, ja?
Würde ich jetzt so als Maschinenbauer sagen.
Also
ich
hätte es ganz anders gemacht.
Machen wir es mal weiblich intuitiv.
Ich habe eigentlich gedacht, sag mal, was ist denn, du hast jetzt einen Patienten, der ist gekommen, der hatte Schmerzen im Knie und der hat seine Übung.
Der hatte oder hat?
Der hatte, der war bei dir zur Behandlung. Ah. Du hast ihn behandelt, du hast ihm die Übung mitgegeben und du hast zwischendrin ihn nochmal gesehen. Und dann ist er aber nochmal gekommen, nach 3 Monaten hat gesagt, also ich habe jetzt alles gemacht, aber es wird absolut nicht besser.
Okay.
Ist das für dich eine Grenze? Deswegen würde ich dich jetzt so fragen. Ja,
weil, ja glaube, aber ich finde, wir sollten erstmal mit dem Sicheren anfangen, mit dem Unsicheren enden. Weil es gibt ja Fälle, die sind ganz klar zu beschreiben. Haken wir sie doch kurz ab. Also der Verletzungsschmerz.
Also er lässt sich nicht darauf ein, was ich gesagt habe. Das merkt ihr ja schon, ne? Er möchte gerne seine Systematik. Und hier muss ich einfach sagen, ich bin kein Systematisierer oder eine Systematisiererin. Deswegen, go forward.
Du bist ein bisschen Medizinerin. Die Mediziner, die gehen immer gerne in die Einzelfallklärung. Ja? Einzelfallklärung finde ich total verlorene Zeit. Weil es geht auch bei irgendwelchen Krankheitszuständen darum, ihr seht, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, es geht doch eigentlich darum, rauszufinden, bei einem Schmerz beispielsweise, wir reden ja über einen Schmerz, wo kommt denn der her? Und daraus ergibt sich, wie gehe ich damit um? Und dann habe ich Kategorien von Schmerzen und habe eine systematisierte Vorgehensweise, die wir ja haben auch. Und das ist eher so eine systematische Herangehensweise. Und du machst aber das typisch Medizinische, du nimmst dir einen Fall raus und willst dann über diesen einen Fall sprechen, ohne Vergleiche zu haben, ohne abzugrenzen gegenüber
anderen. Also wir steigen jetzt gleich ein, aber ich will dir gerade mal sagen, das ist nicht typisch medizinisch, Einzelfallbeschreibung, das gehört auch dazu. Also typisch medizinisch ist natürlich zu gucken, dass das, was man sieht und wie es funktioniert, dass man das tatsächlich immer wiederholen kann, dass man viele Menschen hat, die davon profitieren und so weiter. Das ist nicht wahr, dass es nur Einzelfälle sind.
Du meinst bei der Vergabe von Medikamenten jetzt?
Nicht nur bei der Vergabe von Medikamenten, sondern generell in Studien, da wird ja immer wieder geprüft, wie sieht es denn aus, wenn man eine Idee hat und wie reagiert Mensch darauf und dann wird gesagt, ja, könnte helfen, könnte nicht helfen. Also so ist es nicht, weil du machst es eben so weg mit von wegen die Mediziner, die machen immer nur Einzelfallbehandlung, Einzelfalleinschätzung. Das stimmt so nicht. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal einsteigen, weil es geht ja darum, wo hat die Therapie Liebscher und Bracht
ihre Grenzen.
Ihre Grenzen.
Grenze Nummer so. Eins, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen schlage, jetzt hänge ich nicht mehr dein Bild auf, jetzt hänge ich mein eigenes auf. Dann tut mir das weh. Und da kann ich drücken und vielleicht auch ein bisschen was mindern, aber da werde ich nicht groß weiterkommen, weil der Schmerz kommt ja daher, dass da ein Knochen ist und andere Schmerzrezeptoren, die jetzt total irritiert sind und es tut einfach weh. Knochenhaut verletzt, was auch immer. Wie nennt man das? Prellung. Ne? Prellung tun weh. Rippenprellung tun ja mehr weh als Brüche beispielsweise, habe ich mir sagen lassen. Also da ist die Grenze. Man kann trotzdem, und das ist mir jetzt wichtig, weil das wird sich über das ganze Video ziehen, egal wie du dich verunfallt hast, sage ich jetzt mal, ob du gestürzt bist oder ob du dir auf den Daumen geschlagen hast oder ob du am Couchtisch dich angeschlossen hast, du könntest mal trotzdem versuchen, da reinzudehnen. Weil ich habe es immer wieder erlebt, dass da ein bisschen was passiert. Aber es ist sicherlich eine Grenze, weil da war halt die Beeinträchtigung durch den Unfall und es tut weh und es muss ausgestanden werden, wie bei meinem Unfall auch. Mhm. Da in diesen 2 Wochen meines Unfalls, wo ich ja erstmal gelegen habe und gar nichts machen konnte, da war ich ja auch froh, Schmerzmittel zu nehmen. Da stehe ich auch zu. Mhm. Weil ich jetzt ohne Schmerzmittel zwar ausgehalten, aber warum so viel aushalten, wenn man eine begrenzte Zeit das auch mal lindern kann. Erste Gruppe abgehakt. Zufrieden? Mhm. Ich habe also ganz klar zugegeben, dass da die Schmerztherapie eine Grenze hat.
Ja, mach mal weiter, weil...
Nummer 2, was hatten wir als Nummer 2? Da hatten wir die Krankheitsschmerzen. Krankheitsschmerzen, ganz schwerer Fall. Also fangen wir mal an. Ist ja egal, was wir nehmen. Wir fangen mal an mit der Grippe. Grippaler Infekt, jeder kennt's, Gliederschmerzen beim grippalen Infekt. Was fällt dir noch ein als Medizinerin? Grippaler Infekt, Gliederschmerzen. Ja, nehmen wir doch erst die Entzündung vielleicht rein. Mhm. Vielleicht, wenn eine Entzündung was Krankhaftes ist, so per Definition.
Rheumaschmerzen.
Rheumaschmerzen, ja. Was gibt's noch? Inneren Organe. Also die Nieren fallen mir da eigentlich nur ein. Leberschmerzen gibt es ja nicht. Die Leber leidet ja immer ohne weh zu tun, glaube ich. Gell? Da bist du die Fachfrau.
Erst wenn es spät wird, aber auch schon die...
Regelschmerzen.
Die Speiseröhre, Regelschmerzen.
Aber das ist ja keine Krankheit. Entschuldigung, ich wollte damit nicht sagen, dass es eine Krankheit ist. Aber halt auch irgendwas, wo sich im Körperinneren was abspielt.
Ja,
was ist mit diesen Schmerzen? Also haken wir es mal ab. Die Grippe, der grippale Infekt. Meine Erklärung, unsere Erklärung, das ist ja auch deine Erklärung, ist, dass diese Schmerzen dadurch zustande kommen, dass man die Muskelspannung dadurch höher hat. Und jetzt kommt das Bild vom Schmerz. Bild vom Schmerzsee. Schmerzsee ist ja dieser See, wo Wasseroberfläche ist die Schmerzgrenze. Und wenn die Gelenkkugel, Knie oder Ellbogen oder Schulter, was auch immer, ganz unten ist, dann sind die Muskeln fast in außenrum in einer guten Spannung. Mhm. Und je weiter die hochsteigen, desto näher sind sie am Schmerz. Und unsere Interpretation dieser Schmerzen in diesem grippalen Infektfall ist, dass dieser grippale Infekt jetzt das letzte Stückchen von der Kugel, die eh schon dicht unter der Schmerzgrenze steht, dann das durchbricht und in den Schmerz reinkommt. Mhm. Und ganz lustig, wir sagen ja immer, wenn man den Test macht in der heißen Badewanne, ob die Muskeln fast dran schuld sind, weil die ja nachgeben, das Gegenteil machen, so kann man eigentlich ins kalte Wasser gehen. Und wir gehen ja regelmäßig ins kalte Wasser. Was tut mir da immer weh? Ich habe 2 Stellen, die mir wehtun im kalten Wasser. Also das ist dann so 6-7 Grad kalt. Mir tun die Handgelenke und Unterarme tun mir unheimlich weh. und ich kriege ein Ziehen in den Kopf rein, bis hin zu Kopfschmerzen, wenn ich zu lang drin bin. Ja, wir sind ja immer nur so zweieinhalb, dreieinhalb Minuten drin.
Du bist ja nur so kurz da drin.
Du bist länger drin. Okay. Auf jeden Fall, das ist dann so, sozusagen auch dieser Effekt, wenn man in die Kälte geht, dann werden Schmerzen ausgelöst. Mhm. So wie auch dann dieser grippale Infekt die Spannung nach oben pusht und Schmerzen auslöst.
Aha. Und dann müsste ja was, nach dem, was du jetzt gerade sagst, dann müsste ja tatsächlich, müssen die Schmerzen besser werden, wenn wir Fieber haben.
Fieber wegen höherer Körpertemperatur. Mhm. Ich glaube, Fieber ist ein Stressfaktor. Und da ist zwar hohe Temperatur, aber ich glaube, da kommt der Stress und der macht es unmöglich. Ja, aber was ein spannender Versuch wäre, bringst mich gerade drauf, bist halt meine Frau. Immer tolle Ideen. Weil man könnte eigentlich mal beim grippalen Infekt, wenn man diese ganzen Gelenkschmerzen hat, einfach mal in eine angenehme heiße Badewanne.
Das machen ganz viele.
So wie man das aushält dann. Mhm. Und dann das machen sogar viele. Ja, das wusste ich gar nicht. Geht es denn dann besser?
Es kommt drauf an. Also wenn du ganz hohes Fieber hast, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn du so einen grippalen Erkältungsinfekt hast, also ich kenne das von mir. Ich bin da unheimlich gern in die Badewanne gegangen, weil habe ich ja nicht mehr so gefroren und B, habe ich mich schlicht und ergreifend entspannter gefühlt und bin dann auch oftmals eingeschlafen. Und Schlaf, sagt man ja immer, ist dann bei solchen Sachen auch die beste Medizin. Aber wenn man halt so krank ist, je nachdem wie alt man ist und andere Vorerkrankungen schon hat, bitte nicht alleine in so einem Zustand dann in die Badewanne gehen.
Ich wollte gerade sagen, bist du in der Badewanne eingeschlafen? Ist krank?
Nein, das
klang
bin
gerade
ich
so.
Nicht.
Ich bin dann ins heiße Bad und bin dann eingeschlafen.
Nein, gut eingeschlafen, wenn ich dann raus bin.
Nein. Ich habe sie festgehalten.
Weil das ist schon, je nachdem, wenn du tatsächlich auch Fieber hattest, oder hast, ich hatte damals auch ein bisschen Fieber, dann ist es schon vom Kreislauf her nicht ganz so einfach. Deswegen am besten nicht alleine machen, dass auf jeden Fall jemand dabei ist, dass man nicht auch mit dem Kreislauf vielleicht dann zusammenklappt. Aber das könnte wirklich sein, dass da die Schmerzen ein bisschen weniger werden. Aber da die meisten Leute ja sowieso bei Fieber Medikamente nehmen, werden die Schmerzen dann durch die Medikamente leider meistens weniger.
Gehen wir direkt zur Entzündung vielleicht jetzt.
Ja.
Bei einer Entzündung. Ja. Was ist bei einer Entzündung mit der Grenze? Also ich nehme mal als für mich die häufigste Entzündung, mit der ich zu tun habe. Wir müssen ja auch unterscheiden, was für Entzündungen sind das? Sind das die stillen Entzündungen im Körper? Da kannst du gleich mehr drüber erzählen. Oder ist das so die typische Achillessehnenentzündung? Ja? Oder eine andere Sehne, die entzündet ist. Supraspinatussehne ist entzündet. Dafür werden die Schulterschmerzen verantwortlich gemacht. Mhm. Achillessehne erklärt sich von selbst. Da tut die Achillessehne weh. Die ist überbelastet, hat Mikrorisse und da ist die Entzündung. Und jetzt kommen wir schon zum ersten wichtigen Punkt für die das noch nicht klar ist. Diese Entzündung an der Achillessehne, wo die dann so dick wird und anschwillt und ganz berührungsempfindlich ist, das ist eine Reparatur der Achillessehne.
Also Reparatur gleich Heilungsversuch des Körpers.
Ganz genau.
Ja.
Und übrigens, um das gleich abzuhaken, eine chronische Achillessehnenentzündung ist für uns aus der Erfahrung heraus eine immer wieder verletzende Spannung der entsprechenden Muskeln, Wadenmuskeln und so weiter, wodurch bei bestimmten Belastungen diese Mikrorisse abheilen, aber immer wieder rein verletzt werden, bei jedem Schritt mehr oder weniger. Und deswegen kommen wir aus der Entzündung nicht raus. Also die meisten Entzündungen dieser Art, das ist keine Grenze, aber weißt du, Petra, wir reden hier über die Grenzen unserer Therapie. Weißt du, wo ich total dagegen bin? Diese Grenzen einfach theoretisch festzulegen. Weil, schaut mal, auch für die Zuhören jetzt, ja, es ist doch ganz, ganz unkompliziert, wenn irgendetwas wehtut, eine Entzündung wehtut, und ich weiß es nicht, hilft mir da etwas oder hilft mir da nichts, dann dehne ich leicht rein und interessanterweise ist es so, dehnt mal in eine Achillessehnenentzündung, in eine Achillessehnenreparatur leicht rein, nicht zu doll natürlich und nicht mit Geschwindigkeit und so. Und dann werdet ihr merken, hinterher ist der sogenannte Entzündungsschmerz wesentlich geringer. Das haben wir ja immer wieder auch erlebt. Was ich damit sagen will, ich würde niemals es gut finden, auch wenn andere es vielleicht so möchten. Ich für mich würde niemals festlegen, bei einer Achillessehnenentzündung, das ist eine Entzündung, die tut weh und da versuche ich die Therapie nicht. Ich würde das Ergebnis offen lassen. Ich würde sagen, dehn doch mal ein bisschen rein. Oder wir machen unsere Osteopressur oder einer unserer vielen Therapeuten oder Therapeutinnen, die wir haben, macht einen Versuch, geht dahin, lasst euch die Muskeln entspannen und fühlt selbst, ob diese Entzündung der Achillessehne wehtut oder nicht. Wenn sie unverändert schmerzt, dann ist es keine, dann ist es eine Grenze, dann konnte ich da nicht helfen mit der Therapie oder mit den Übungen. Aber wenn es nach der Behandlung oder nach der Übung besser ist, dann war es keine Grenze und zwar ein guter Versuch. Und es, halt, es gibt ja keine Downsides, es gibt ja keine Nachteile. Warum sollte ich da sagen, lieber Patient, bei den Schmerzen weiß ich, das hilft nichts. Weißt du, wenn ich das früher gemacht hätte, Arthrose vierten Grades im Knie, war für mich immer eine Grenze, die überschritten war, habe ich immer gedacht, wir können vielleicht ein bisschen lindern, aber wir können nicht diesen Schmerz ganz wegtherapieren, weil im Unterschied zur ersten, zweiten, dritten Grades ist vierten Grades Knochen auf Knochen. Schmerzrezeptoren, das muss doch wehtun. Und bis heute wissen wir nicht, warum das dann nach der Therapie in vielen Fällen viel weniger oder gar nicht mehr wehtut. Wir können es noch nicht erklären. Die Forscher muss das zeigen. Aber darauf warten wir nicht, bis wir es mit dem anwenden, weil wir wollen den Leuten ja helfen. Aber das ist so ein klassischer Fall. Wenn ich da die Grenze definiert hätte, bei Arthrose vierten Grades funktioniert das nicht, dann würden Hunderte, mittlerweile Tausende von Leuten immer noch leiden. Und wir hätten ihnen nicht helfen können.
Okay, das hast jetzt alles super, super nett gemacht. Ja, du könntest es ein bisschen komprimieren, das wäre ganz nett. Aber nochmal.
Du weißt das schon alles. Die da draußen, die wissen es nicht.
Das weiß ich nicht, weil es ist ja, wir sprechen ja schon immer wieder so ähnliche Themen an. Von daher, darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber es geht darum, du hast eben gerade gesagt, wenn die Menschen es probieren und es wird besser, dann ist gut. Wenn nicht, dann konnten wir halt nicht helfen. Jetzt nochmal zu meiner Frage von vorhin. Was denkst du denn, wenn jemand nach wochenlangem Üben sagt, und der übt richtig gut, es geht mir nicht besser?
Bist du jetzt hingesprungen?
Nö, der hat zum Beispiel eine Achillessehne.
Du bist jetzt beim Schmerz. Wir waren gerade beim Abarbeiten der Krankheiten.
Das
ist so als
Entschuldigung,
ich bin also systematisiert. Was haben wir noch? Wir haben die Nierenschmerzen.
Das ist ein Krankheitsschmerz.
Und trotzdem würde ich auch in diesem Schmerz, wo Petra jetzt sagt, das ist ein Krankheitsschmerz, da kann man nichts machen, wolltest du doch sagen, ne?
Ja, kommt drauf an, was man hat. Ob du jetzt Nierensteine hast oder ob du eine Entzündung in der Niere hast, das ist halt schon was anderes, ja?
Ja, wie auch immer. Aber auch da würde ich niemals einen Patienten alleine lassen, der vielleicht keine Schmerzmittel nehmen möchte, weil die Niere...
Eine Nierenentzündung, sorry, da musst du was nehmen, weil die geht ja dann kaputt,
um Gottes Willen. Nein, Moment. Es geht ja jetzt nicht um keine Medikamente zu geben. Es geht darum, sollte ich versuchen, bei diesem Schmerz, den diese Nierenentzündung macht, zu helfen oder nicht. Und der Nierenentzündung schadet es ja nicht, wenn ich am Beckenrand ein paar Punkte drücke und versuche, den Quadratus lumborum zu entspannen. Vielleicht mindert sich das ein bisschen. Aber da mache ich ein Fragezeichen und sage, ich weiß es nicht genau, ob es hilft oder nicht. Ja, ja. Aber ich empfehle trotzdem, es zu versuchen. Das dauert 20 Minuten, 10 Minuten. Und dann weiß der Patient, muss ich jetzt ein Schmerzmittel nehmen, um den Schmerz unter Kontrolle zu kriegen? Oder mache ich eine kurze Übung und dann hilft es genauso. Das kann man ja ausprobieren. Bist du einverstanden, oder?
Ja. Dann machen wir jetzt mal weiter.
Das klang aber nicht so überzeugt. Du musst schon überzeugt sein.
Nein, es ist schon in Ordnung. Aber es ist natürlich für Leute, die überhaupt uns nicht kennen. Ja? Wenn dann jetzt jemand kommt und der hat jetzt eine Nierenbeckenentzündung, der kriegt sowieso ein Antibiotikum von seinem Arzt, weil das muss einfach sein. Und dann kommst du und sagst, also ich kann ja helfen dir, indem ich die Schmerzen ein bisschen weniger mache. Das ist für den erstmal strange. Aber tatsächlich könnte sein, dass die Schmerzen weniger werden, wenn die Muskulatur, die umgebende Muskulatur tatsächlich sich entspannt. Aber das sind Sachen, da müssen wir jetzt nochmal... Da müssen wir einfach viel mehr forschen lassen und so weiter.
Kann man ja. Aber schau, es geht doch um die Aussagen, die wir hier treffen. Und die Aussage ist doch nur, probier es doch, vielleicht fühlst du dich ein bisschen besser. Was ist denn daran bitte ein Problem? Das ist kein Problem. Und ich sage ja auch nicht, lass deine Niere nicht behandeln, lass Medikament weg. Gottes Willen. Einfach nur, versuch doch eine lapidare Übung zu machen oder lass dich mal drücken von einem unserer Therapeuten, um zu gucken, ob du dich dann besser fühlst. Die Nierenbeckenentzündung, was immer das ist, wenn dir wehtut, die hast du sowieso. Aber ein bisschen mehr Wohlfühlen kann ja was helfen. Und ein Versuch ist doch okay.
Ja.
Und aber ein Fallbeispiel. Wir hatten jemanden mit einem Nierenstein. Das wusste aber keiner. Und ich weiß
nicht, wann das war. Wobei eine Ausbildung, oder was?
Das kann auch eine Ausbildung gewesen sein. Ich bin nicht mehr sicher. Oder ein Patient damals. Ich weiß, war eher wahrscheinlich eine Ausbildung. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, der hat... ziemliche Schmerzen hinten hier in diesem Bereich gehabt, der Nieren. Und aber es war keine Diagnose da, da war auch nicht beim Arzt oder so. Ich habe einfach ein bisschen entspannt den Quadratus lumborum. Für die, die es nicht wissen, der ist hinten links und rechts der Wirbelsäule, so ein flächenartiger Muskel, deswegen heißt er auch Quadratus von Quadrat. Und den habe ich entspannt. Und dann ging es ihm deutlich besser. Aber da habe ich später erfahren, irgendwie nach 2 Tagen ging Nierenstein ab. Und da habe ich nur so in mich rein vermutet,
das ist ja spannend.
Vielleicht war das durch die Entspannung der Muskulatur, weil man die Osteopathie arbeitet ja so. Mhm. Die Osteopathie stellt ja immer Verbindungen her zwischen den inneren Organen und deren Zustand und dazugehöriger Muskeln. Und die versuchen Schmerzen in bestimmten Muskeln durch die inneren Organe, durch ein Beeinflussen, Verschieben, wieder richtig rücken, was auch immer, zu erreichen. Und ich sage immer, es gibt keine Einbahnstraße. Also wenn die inneren Organe einen Einfluss auf die Muskeln haben, dann bitte auch umgekehrt. Und von daher glaube ich wirklich, dass bei der Schmerztherapie, die wir machen, immer auch die inneren Organe mit beeinflusst werden. Und, das scheint auch was mit der räumlichen Nähe zu tun zu haben. Ich hatte öfter schon Leute auch mit Bauchschmerzen. Ja? Keiner wusste, wo sie herkamen. Ich habe einfach einen geraden Bauchmuskel entspannt unten am Schambein und die Bauchschmerzen waren besser. Also scheint die Entspannung der Muskeln in den Zustand des Schmerzempfinden von Organen, zumindest in den Einzelfällen, die ich erlebt habe, hineinwirken zu können. Weswegen ich empfehle, es auf jeden Fall mal zu machen. Also bei Arthrose zum Beispiel. Bei Arthrose, dem Vorliegen von Arthrose, sauber diagnostiziert und dem gleichzeitigen Vorliegen von Schmerzen, fühlt man sich dazu aufgefordert zu denken, die Schmerzen kommen von der Arthrose. Beim Bandscheibenvorfall. Da ist ein Bandscheibenvorfall und es liegen Schmerzen vor. Und da denkt man, vom Bandscheibenvorfall kommen die Schmerzen. Und so zieht sich das ja durch den Körper. Und ich habe das Gefühl, da wird öfter mal ein gleichzeitiger Zustand verwechselt mit einer gewissen Kausalität. Und nimm die Rückenschmerzen. Bei Rückenschmerzen wird ja immer ein Zustand der Zerstörung im Rücken vermutet. Ein Bandscheibenvorfall, ein Gleitwirbel oder irgendwas Vergleichbares. Ja? Und 90% der Rückenschmerzen sind unspezifisch. Das heißt, da ist überhaupt kein Zustand zu finden, kein strukturell veränderter Zustand zu finden.
Okay, Rückenschmerzen. Also ich habe.
Wir sind jetzt noch nicht bei Rückenschmerzen, wir sind gerade noch bei Krankheitsschmerzen.
Ja, das aber deswegen will ich Krankheitsschmerzen und Rückenschmerzen. Das wollte ich gerade trotzdem hier sagen. Genau. Und zwar, und es ist schon ganz oft, also ich habe es oft erlebt und du weißt es auch es und deswegen war ich immer, nein, ich habe das öfters erlebt. Also nee, das wollte ich jetzt nicht. Also es gibt Menschen, wenn die ein Magengeschwür haben, haben die Rückenschmerzen. Okay. Und wenn die dann nur auf Rückenschmerzen behandelt werden und vielleicht dann auch dadurch die Schmerzen, weil es ein bisschen entspannter ist, besser geworden sind, die aber immer noch ihr Magengeschwür haben und das vor sich dann hin weiter sich ausbreitet und
es dann wirklich... Tut es Magengeschwür weh oder was tut weh?
Magengeschwür kann im Rücken wehtun. Und also, das sind so typische Rückenschmerzen.
Fall von der BWS, vom Herz.
Ja, das ist aber beim Magengeschwür ist es genauso. Und bei einer Krebsart, weil du ja jetzt wirklich von Krebs sprichst, wie häufig haben Menschen, die Bauchspeicheldrüsenkrebs haben und werden dann eigentlich erst aufmerksam, weil die Rückenschmerzen haben. Es wird nichts gefunden und dann wird diagnostiziert. Und dann findet man in der Bauchspeicheldrüse einen bösartigen Tumor. Ja. Also da darf man, der löst zumindest Schmerzen anscheinend im Rücken aus. Das und da spannend. muss man einfach total aufpassen. Es kann ja sein, dass du in irgendeiner Form auch recht hast, dass das zusammenhängt. Darum geht's nicht. Was ich will nur, dass das Schmerzen dass Krebsschmerzen auch was mit Muskulatur, mit Anspannung und so weiter zu tun haben. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass man achtsam sein muss, dass man nicht, weil man sagt, ach ja, Rückenschmerzen ist für uns so easy, wir kriegen alle Rückenschmerzen, wer gibt schon Pracht, hat da gar kein Problem mit, dass man dadurch vielleicht Magengeschwür übersieht oder gar auch Bauchspeicheldrüsenkrebs,
bitte. Aber es gibt ja 2 Fälle. Ne? Es gibt ja den Fall, dass praktisch dieser Bauchspeicheldrüsenkrebs die Rückenschmerzen auslöst. Und es gibt den Fall, dass jemand, der dieses Krankheitsbild hat, gleichzeitig auch muskulär-faszial bedingte Rückenschmerzen hat?
Weiß also ich nicht. Beides, kann, also ich, rein kann ich nicht sagen. Ist ja.
Wissenschaftlich drangegangen. Diese ja. beiden Möglichkeiten bestehen. Ja.
Und, also eher logisch rangegangen. Wissenschaftlich weiß ich nicht.
Na klar.
Ja. Also okay.
Wissenschaftlich ja. überlegt, sagen wir so. Ja, ohne jetzt eine Studie zu machen. Aber die beiden Fälle gibt es doch. Ja. Auch zur Beruhigung all derer, die zuhören, auch wenn vielleicht kritische Menschen zuhören. In jeder Ausbildung, die wir halten, wird bestimmt in diesen 4 Tagen bestimmt 10-mal erklärt, die größte Regel ist die, gerade wenn die Schmerztherapie von Physios oder von Heilpraktikern angewendet wird, ja, die größte Regel ist die, wenn jemand kommt mit Schmerzen, die nicht in der ersten Behandlung drastisch abnehmen, also von 100% vorher auf 0 bis 30, dann sofort alle anderen Register ziehen. Und da gibt es ja zwei Extremfälle. Der eine, der war noch nie irgendwo anders, hat das noch nie untersuchen lassen. Da ist das zwingend notwendig. Einmal behandelt, nicht runter, sofort nicht ausschließen, dass diese Kopfschmerzen von einem Hirntumor verursacht wurden und so weiter.
Natürlich sofort, andere Sachen, ja.
Sofort ja. wegschicken, ja. Der zweite Fall, der kommt mit einem Ordner von 40 Seiten, 50 Seiten, alles schon erlebt. Der war schon bei überall und jedem. Und selbst da müssen wir nochmal checken, ist da wirklich alles untersucht worden, auch das Schlimmste ausgeschlossen worden und so weiter und so fort. Ich sage das nur, um darauf hinzuweisen, dass wir da absolut sicher in der Vorgehensweise sind, dass da bloß nichts anbrennt. Weil das Allerschlimmste wäre ja, wir drücken irgendwas und denken, ja, das sind ja eh normale Rückenschmerzen und dann drücken wir halt 2-3 Wochen und es wird nicht ja. besser und immer mehr steigt dann die Chance, dass irgendwas anderes ist, wo man Zeit versäumt hat.
Eben, ganz genau. Klar. Und das ist das, was wir unbedingt sagen müssen. Das ist auch der Grund, warum unsere Methode in ganz vielen, vielen Fällen funktioniert, aber manchmal halt auch nicht, weil die Ursache möglicherweise eine andere ist.
Erzähl mal, ne? Von der BWS. Das ist doch wirklich ein total tolles Fallbeispiel, was uns auch richtig aufmerksam gemacht hat.
Also, ja, kann ich machen. Es ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir haben... Ich hatte einen Patienten, der hatte Schmerzen in der BWS, war für mich im Übrigen ein ziemlich gesunder Mensch, der sich gut ernährt hat und der aber trotzdem einfach Schmerzen in der BWS-Region hatte. Und ich dachte, okay, weil er ist Künstler und hat die ganze Zeit gemalt im Übrigen. Und da dachte ich, es ist bestimmt was Muskuläres. Und dann hast du ihn behandelt. Und die Behandlung war nicht erfolgreich?
Ich erzähl mal, ja. Ich habe den behandelt und ich habe sofort gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, weil der hat nicht reagiert, wie normale Rückenschmerzpatienten reagieren. Das war ganz diffus und ich konnte den auch nach einer Stunde Behandlung von seinen 100%, die er hatte, nur auf, ich glaube, 85 oder 90 senken. Und da war mir sofort klar, da stimmt irgendwas ja. nicht. Den haben wieder hochgeschickt zu dir.
Genau, und dann habe ich ihn zum Kardiologen geschickt, weil es war ganz klar, also wenn es dann nicht muskulär faszial bedingt ist, was ist es denn? Dann muss man auf jeden Fall eine Herzkrankheit ausschließen. Und er hatte 3 oder 4 Wochen später wurde er an den Herzkranzgefäßen operiert. Ich glaube, 3-fachen Bypass hat 4-fach er bekommen oder so. Es kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber das war gut so, weil wir haben das dadurch differenzialdiagnostisch tatsächlich erfassen können. Das kann man also auch so rumnehmen. Also wenn es mal nicht,
ne?
Ja, weißt du nicht, vielleicht wäre es anders auch irgendwie gut ausgegangen. Aber letzten Endes kann man tatsächlich diese Therapiemethode, wenn sie denn nicht hilft, dazu benutzen zu sagen, ey, unbedingt weiter gucken, weil es steckt möglicherweise ein anderer Grund dahinter. Und das finde ich doch wichtig, dass man das sagt. Ja?
Absolut. Also ich finde es auch immer wieder befreiend, wenn ein Schmerz kommt, den man nicht einschätzen kann und nicht einfach keiner weiß, weil auch keiner was gefunden hat, wie auch immer diese Fälle von unspezifischen Schmerzen. Gell? Keiner weiß, worum geht's. Aber eigentlich, wenn so ein Patient kommt, habe ich immer schon einen kleinen Hoffnungsschimmer, weil... Wenn niemand was gefunden hat, dann heißt das, es wurde nichts in der Struktur gefunden. Aber in den seltensten Fällen, auf den bildgebenden Verfahren beispielsweise, ist ja die Spannung der Muskeln und Faszien gar nicht zu sehen, gar nicht wahrzunehmen, zumindest nicht direkt wahrzunehmen. Und deswegen wird es halt oft übersehen. Und deswegen denke ich immer, naja, der hat eine Chance, weil wir gucken ja genau nach diesen Spannungen und vielleicht klappt es ja. Und oft klappt es dann auch. Das okay. bedeutet, also auch in dieser Gruppe, ohne jetzt irgendwie natürlich bei erkannten Krankheiten eine Medikation wegzunehmen oder sonst was, einfach nur probieren, kann ich denn die Schmerzen ein bisschen lindern, damit das Leiden einfach ein bisschen weniger ist. Mhm. Und bei diesem Herzpatienten war es nicht möglich, mhm. bei diesen Nierenschmerzen, vielleicht waren es auch keine Nierenschmerzen und der Stein ist dann zufällig abgegangen, das weiß man ja alles nicht. Ja? Auf jeden Fall ganz pragmatisch einfach rangehen.
Dann lass uns das jetzt mal am besten mit den Entzündungen auch noch beenden und dann können wir mit den Krankheiten wirklich einfach mal abschließen, oder?
Genau. Also gehen wir nochmal zurück, weil ich bin gar nicht ganz sicher, inwieweit wir die Achillessehnenentzündung dieser Reparatur vorhin fertig gemacht hatten. Wir gehen ja eh gleich mal auf die inneren Entzündungen, aber bei der Achillessehne ist es halt so, die ist entzündet, die wird repariert. Wir mindern mit unseren Übungen oder auch mit der Osteopressur, also dieser manualtherapeutischen Maßnahme, die Spannung der Muskeln und Faszien, vor allem im Unterschenkelbereich, Fußheber, Fußsenker. Und dann sind die Schmerzen drastisch reduziert oder ganz weg. Das habe ich schon erlebt bei wirklich, boah, also über Daumen dick angeschwollenen Achillessehnen. Ich habe einen Fall beim Klaus Eder damals, weil wir die Ausbildung gemacht haben. Mhm. Da war ein Ultralangläufer, der ist so immer 200 Kilometer gerannt. Also ich wusste gar nicht, dass sowas geht, ja. Und er hat seit Monaten oder sogar seit 2-3 Jahren, ich bin nicht mehr ganz sicher, hat er immer wieder Entzündungen in der Achillessehne gehabt, konnte es aber nicht lassen, weil er halt so Lust auf diese Läufe hatte. Es gibt so Menschen. Und das war ganz spannend, weil der hat nicht geglaubt, dass wir ihm irgendwie helfen können. Und diese Achillessehne, kann man diesen Drucktest machen, gell? Die war so empfindlich, wenn man da leicht drauf gedrückt hat, der hat sofort gesagt, stopp, 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 tut viel zu sehr weh. Nach 4 Tagen Ausbildung konnten wir diese Achillessehne, die immer noch genauso dick war, einen Zentimeter oder anderthalb reindrücken und er hat gesagt, das ist nicht so schlimm, halte ich aus. Also ich will damit nur sagen, gerade bei den Sehnenentzündungen bin ich mir ziemlich sicher aus Erfahrung heraus, das müssen wir auch in Studien nochmal nachweisen oder irgendwie große Untersuchungen einleiten. Bitte gerne wieder, wenn jemand zuhört, der sowas macht, wir lassen gerne forschen und geben da unser Wissen rein. Bei solchen Entzündungsdiagnosen von Sehnen oder auch von bei der Frozen Shoulder beispielsweise, ja, oder
Sehenscheidenentzündung.
Oder Sehnen, genau.
Das haben wir ganz vergessen, ja. Das finde ich unglaublich,
einfach
ja.
Die Spannung mindern, ja. Durch die Übungen und der Schmerz rauscht runter. Obwohl die Entzündung noch drin ist, das muss einfach nochmal gesagt werden jetzt, ja?
Ja.
Was mir zeigt, zumindest bei solchen Arten der Entzündung, tut die Entzündung selbst nicht weh, wenn die Spannung normalisiert wird, der Sehne, die da entzündet ist.
Und was ich ganz häufig beobachtet habe bei mir in der Praxis war, tatsächlich, wenn Leute eine Sehnenscheidenentzündung hatten, therapiert wurden, Schmerzen nach unten und die dann ihre Übungen gemacht haben. Mhm. Das war richtig fein, dazu zu schauen, wie diese Sehnenscheidenentzündung abgeheilt ist. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, dann wurde ein Zinkleimverband gemacht, ruhig gehalten und es hat manchmal 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen gedauert, bis die Leute wieder arbeiten konnten, ne? Weil es waren meistens Menschen, die an der Schreibmaschine gearbeitet haben und die hatten ja schon, es muss ein bisschen mehr Druck dann auf die Tasten sein, als es heute beim PC der Fall ist. Und das war unglaublich. Und jetzt da zu beobachten, wie schnell das zurückging, also der Schmerz plus Entzündung, das war schon super genial, weil ich glaube natürlich auch, das liegt daran, dass wenn wir die Spannung nach unten bringen, also wenn wir diesen Abschnitt, wo die Entzündung auch ist, wenn wir da die Muskulaturen, die dazugehören, Faszien, wenn die entspannt werden, kann es natürlich zu einem besseren Stoffwechsel kommen. Besserer Stoffwechsel heißt auch bessere Heilung.
Uns verletzt nicht mehr rein.
Mhm. Genau.
Das ist ja dieses wieder reinverletzen. Ja. Wenn die Spannung nicht gesenkt wird,
also wir gießen nicht wieder Öl ins Feuer, sondern genau. Ganz im Gegenteil.
Aber was ist denn mit diesen Entzündungen im Körper? Die tun ja eh nicht weh, oder?
Nee, das sind stille Entzündungen, die äußern sich halt dann letzten Endes in Krankheiten. Nichtsdestotrotz sind diese Entzündungen natürlich auch Heilungsversuche immer vom Körper, damit zurechtzukommen. Und man muss einfach gucken, was ist denn da? Dann kannst du halt wirklich auch ganz viel über die Ernährung, über die richtige Bewegung, über die richtigen Übungen, kannst du es wirklich schaffen, auch über ein richtiges Mindset, diese Entzündungsparameter runterzubringen, beziehungsweise, dass diese Entzündung tatsächlich es schaffen, eine Heilung im Körper wieder hervorzurufen. Also das ist einfach, das ist so extrem spannend. Das ist ja auch, damit beschäftigt sich ja auch diese ganze Longevity-Forschung, dass eben genau diese drei Anteile, die ich eben genannt habe, dass die tatsächlich in der Lage sind, im Körper zu Heilungsprozessen zu führen.
Aber du, finde ich total genial, spannend, ist das denn? Weil ja. Das ist ja im Grunde genommen, das, was sich im Bewegungssystem des Menschen abspielt, scheint sich ja auch im Körperinneren abzuspielen.
Ja.
Nur halt nicht so schmerzbezogen, weil da halt die Muskeln und Faszien wahrscheinlich nicht so eine Rolle spielen. Gibt es zwar auch innen im Körper drin, aber halt in einer anderen Intensität, wie auch immer. Aber das ist doch absolut, weil diese Silent Inflammations, die werden ja eigentlich für ein Ding gehalten, wo man gar nicht so richtig einschätzen kann, was da passiert. Wenn du das so erzählst, ja, dann kommt mir so vor. Für mich ist das
irgendwie ganz, ganz easy eigentlich.
Falsche Stoffe drin, muss repariert werden und dadurch gibt es
Entzündung. Das ist jetzt sehr, sehr runtergebracht, das ist richtig. Und
ich bin doch der Bauer, der Baumensch, beziehungsweise der Maschinenbauer, so rum.
Ich weiß es, aber letzten Endes kann das genauso funktionieren. Und weißt du, ich spreche immer von diesem inneren Arzt oder von mir aus auch von der inneren Ärztin, die wir alle in uns tragen. Und die hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, mit uns zu sprechen. Das ist einmal der Schmerz und das sind einmal Symptome beziehungsweise Krankheiten. Und Symptome der Silent Inflammation sind schon so, so Empfindlichkeits- oder Befindlichkeitsstörung, vielleicht so ein bisschen Kopfschmerzen, vielleicht auch ein bisschen Müdigkeit oder Stimmungsschwankungen oder auch Gewichtszunahme. Sowas, was man vielleicht nicht so fassen kann, so fängt das Ganze an. Oder auch Schlafstörungen oder so ein bisschen Bauchprobleme, die sich dann irgendwann, durchaus in einer Diagnose auch münden können. Ne? Mhm. Aber wenn wir früh genug darauf hören, was unser innerer Arzt, Ärztin mit uns oder was er uns sagt, dann können wir natürlich im Frühstadium schon anfangen, dagegen zu arbeiten. Wenn wir Krankheiten haben, dann müssen wir ein bisschen mehr schaffen, ist ja ganz normal. Aber tatsächlich, du kannst Bluthochdruck kannst du kurieren, du kannst Herz-Kreislauf-Erkrankungen, du kannst selbst Ablagerungen in den Gefäßen loswerden, Bluthochdruck runterkriegen, Zucker runterkriegen und wieder in den ganz normalen Zustand den Menschen bringen, also wenn nicht schon ganz viele Prozesse gelaufen sind, die einfach nicht mehr reparabel sind. Das muss man immer sagen, je länger irgendein Zustand andauert, umso schwieriger ist es. Aber gerade so in den Anfängen, meine Güte, 80% der heutigen Krankheiten könnten wir dadurch, wenn wir als Mensch dann aktiv würden, tatsächlich wieder ausradieren.
Ja, ja, wunderbar, wunderbarer. Ich meine, das machst du ja auch seit 40 Jahren mit der Ernährung.
Ja, ja, das war ja meine.
Aber was ich total spannend finde, Petra, weil wir sind schon wieder, wie heißt es immer, betriebsblind.
Warum?
Weil wir glauben, das weiß jeder. Was mir gerade nochmal eingefallen ist, die meisten Menschen, wenn die hören, da ist was entzündet, das ist doch dasselbe Empfinden wie beim Schmerz. Das ist was Negatives. Entzündung ist immer was Negatives.
Ach so, darauf willst du hinaus.
Jeder denkt, Entzündung muss weg, will ich nicht haben, ist was Negatives. Wie der Schmerz auch. Jetzt wissen wir ja vom Schmerz, in den meisten Fällen ist er halt ein Helfer, eine Sprache, die man ganz leicht
wegnehmen kann. Aber die Entzündung genauso.
Ja, jetzt pass auf. Lass mich doch mal weitermachen. Und so bei der Achillessehne. Die tut weh, die ist entzündet. Und was wird da manchmal reingespritzt? Cortison, glaube ich. Ne? Das ist ja dann gar nicht angebracht, weil da wird doch was repariert. Warum spritze ich in irgendwas, was repariert wird, Cortison rein? Ich musste dafür sorgen, dass die Ursache weggeht. Weil die Ursache der Entzündung ist noch nicht der Cortisonmangel.
Nee.
Lass mal wirklich das so genau sagen. Also die Achillessehne leidet ja nicht darunter, weil der Cortison fehlt, was mir jetzt geben müsste. Das wär dann ursachengemäß behandelt, ja. Aber das Cortison wird da reingespritzt, weil die Entzündung ist ein Feind, die muss gestoppt werden. Ist das so?
Naja, also man gibt dann schon das Cortison und das kann ich dann auch insofern verstehen, weil wenn die Entzündung immer weiter gefüttert wird, dann ist es so schlimm, dass die Achillessehne auch reißen kann. Aber das Verrückte ist, dass die Achillessehne auch reißen kann, wenn du ihr öfters, wenn du sie öfters mit Cortison behandelt hast, ganz
weil
genau,
das
ja.
Im
Prinzip, klar, ja. Musst du die Ursache herausfinden und dann die Ursache behandeln und die ist
die
nicht.
Die zu hohe Spannung der Muskeln und Faszien.
Ja, in dem Fall
das
der Sehne.
Das ist nochmal ganz wichtig, ja. Also dass die Sehnenentzündungen oder andere Entzündungen im Bewegungssystem genauso wie diese kleinen inneren Entzündungen eigentlich Heilungsverläufe sind.
Mhm.
Und wenn man jetzt in einem Körper misst, gibt es ja diesen Wert, glaube ich.
Sascha, CAP meinst du den einen?
Ja, ein hoher Entzündungswert.
Es gibt auch noch andere.
Ja. Okay, dann heißt das, ich habe einen hohen Reparaturanteil im Körper und muss mir überlegen, warum ist denn diese Reparaturnotwendigkeit im Körper drin? Und da fällt mir ja sehr schnell ein, das kann irgendwie eine Krankheit sein, ja, oder es kann auch irgendwie, es können Stoffe sein, die in den Körper nicht reingehören, gegen die der Körper sich wehrt, die er raus entfernen muss, wo er schädigen, die diese Stoffe anrichten, beseitigen muss und so weiter. Weil das finde ich so wichtig für diesen Podcast, für die Leute, die nicht aus dem medizinischen Bereich sind oder gerade auch für die, dass die Entzündung eigentlich was Positives ist. Da wird repariert. Und das ist nichts, was ich wegspritzen muss oder rausoperieren muss oder sonst was. Ja?
Also es sind so zwei Sachen. Die Entzündung sollte weggehen.
Weil ja,
Dauerentzündung
auf natürlichen
ist, Weg am besten. Ja, aber man sollte die, der Körper sollte die selbst beseitigen können.
Ja.
Und deswegen sollte man genau hingucken, was ist denn die Ursache,
genau.
Und nicht die Symptome behandeln. Das ist ja auch das, womit ich ganz große Probleme habe, dass ganz häufig einfach nur die Symptome behandelt werden und nicht die Ursachen. Weil aber mit einer Symptombehandlung wirst du niemals es schaffen, in die Heilung zu kommen. Allerdings manchmal, wenn irgendwas sehr fortgeschritten ist, ist es gut, dass man Symptome behandeln kann, weil ansonsten sind dann
aber
halt auch
sehr schwierig. Aber eigentlich sollte man ja auch die Symptome behandeln, man sollte ja eigentlich dann nur helfen. Also ganz theoretisch gesprochen jetzt von mir, wir als Maschinenbauer, ja, da ist eine Entzündung im Körper und aus irgendwelchen Gründen schafft es der innere Arzt nicht, mit dieser Entzündung alleine umzugehen. Weil oft die Ernährung vergessen wird. Und oft ist das ja die Ursache für diese inneren
ganz oft, ja.
Aber natürlich ist es dann gut, bevor dem Menschen was Schlimmeres passiert, mit irgendeinem Hilfsmittel einzugreifen.
Ja.
Aber halt nicht dauerhaft das für eine Lösung zu halten.
Ja.
Das fällt mir gerade auf. Das ist ja direkt vergleichbar mit Schmerzmitteln. Schmerzmittel in einem Akutfall, siehe meinen Unfall, als ich da auf den Rücken gedotzt bin, für 1-2 Wochen völlig okay, dass die Lebensqualität einigermaßen erhalten bleibt, aber halt nicht jetzt denken, oh, das kann ich ja langfristig machen, da habe ich langfristig keine Schmerzen und sich nicht darum kümmern, dass die Ursache beseitigt wird.
Also ich glaube, das ist auch so ein Denkansatz, wo man drüber nachdenken soll, weil es gibt so viele Menschen, die nehmen sofort Schmerzmittel, wenn es irgendwo wehtut. Die überlegen gar nicht, was könnte denn die Ursache sein.
Mhm.
Und an die, gerade an diese Menschen gerichtet, bitte, überlegt einfach, wo der Grund liegen könnte, warum ihr Schmerzen habt. Und dann schauen, können wir denn den Grund oder kann ich denn den Grund verändern und dann die richtige Lösung finden, also an der Ursache zu arbeiten und nicht einfach nur ein Symptom zu unterdrücken, weil
und nicht zu wissen,
das ist
was
es
da
ja.
Im Körper eigentlich abläuft.
Ganz genau.
Aber
ja.
Das ist ja das.
Aber Roland, wir wollten ja darüber reden, wo die Grenzen unserer. Super gut.
Dann schlage.
Ja.
Weil, also wir halten fest, in allem, was wir bisher besprochen haben, kann es überhaupt kein Fehler sein, mal ein paar Übungen zu versuchen gegen die Schmerzen, die der Mensch spürt, oder auch die Osteopathie zu machen, um zu schauen, gehen sie dann weg, weil halt, und jetzt kommt eigentlich die Hauptgruppe, die Alarmschmerzen, weil wir wissen, die meisten Schmerzen, die heute im Körper wüten, ja, von Kopfschmerzen, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, lass sie ruhiger benennen, dann Tennisellbogen, Golfellenbogen, dann Karpaltunnelsyndrom, Hüftarthrose, Kniearthrose oder auch Meniskusgeschichten oder runter,
Fußschmerzen.
Ja, hatten wir gerade, Fußschmerzen.
Ja.
Der Löwenanteil von diesen ganzen Zuständen sind Alarmschmerzen. Mhm. Ist mal kurz abgehandelt, was sind Alarmschmerzen? Alarmschmerzen sind Schmerzen, die der Körper schaltet, weil er sich schützen möchte. Die nichts zu tun haben mit irgendwelchen strukturellen Schädigungen, dass da irgendwas kaputt ist oder irgend sowas. Nein, und die Rückenschmerzen, haben wir vorhin schon gesagt, sind das beste Beispiel dafür. 80-90%, je nach Studie, der Rückenschmerzen sind unspezifisch. Das heißt, da werden nicht diese Schäden gefunden.
Das heißt, werden gar keine Schäden gefunden. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Bei 80-90% der
Rückenschmerz-Patienten
wird kein Grund dafür gefunden, aber es wird trotzdem ganz oft operiert. Ja. Also das finde ich halt genauso.
Das koppelt jetzt wieder an das, was eingangs die Krankenkassen-Aussage war, dass 9 von 10 Operationen eigentlich unnötig sind. Dann machen wir das auch nochmal ganz konkret. Warum sind die unnötig, was Schmerzen angeht? Immer was Schmerzen angeht. Das hängt wieder damit zusammen, dass halt in dem Moment, wo irgendwas kaputt ist, weil das ist jetzt das Ganze rumgedreht, gedacht wird, es tut weh. Aber es gibt da viele Zufallsbefunde, da sind Bandscheibenvorfälle, da sind Gleitwirbel oder irgendwelche anderen Anomalien festzustellen, also irgendwas, wo die Struktur nicht mehr normal ist und da ist der Schmerz irgendwo in diesem Bereich, dann wird es wieder gleichgeschlossen. Ja? Nach dem Motto, gleichzeitiges Vorhandensein heißt, ist deswegen entstanden, kausal verknüpft, was es gar nicht ist. Und das sind die meisten Schmerzen, das muss man sich wirklich nochmal als Aussage wirklich klar machen. Die meisten Schmerzen, gerade im Bewegungssystem, aber zum Beispiel Regelschmerzen bei den Frauen und sowas, sind eigentlich auch für mich heute völlig klar, dass die daraus rühren, dass da bestimmte Spannungen zunehmen. Und deswegen gibt es dann die Schmerzen, weil wir haben hier sowas von oft schon wegtherapieren können durch die Osteoporose. Die Frauen haben die Übungen gemacht und haben dann ihre ganze Empfindlichkeit total senken können. Ja?
Mhm.
Also das sind die häufigsten Schmerzen. Und jetzt geht es eigentlich in dieser Gruppe, die Schmerzen dieser Art, wo sind da die Grenzen? Da bist du ja schon seit Anfang an drauf
eigentlich
hinaus.
Wollte ich
endlich
da.
Jetzt, bitte,
ja, ganz
mach
genau.
Deine Ouvertüre.
Ganz genau. Ja, wo sind denn da die Grenzen?
Ja, beschreib mir mal genau den Fall. Du hattest ja die Hüfte.
Also, es kommt jemand, der hat extreme Hüftgelenksbeschwerden, der wird therapiert von einem Arzt, von einem Physiotherapeuten oder von einem Heilpraktiker. Er hat einen Befund dabei. Arthrose 4. Grades.
Geröllbildung.
Osteophyten. Was sagst du immer mit deinem Geröllbildung? Das heißt, was meinst du
Geröll
denn?
Geröll in der Hüfte.
Geröll
also
in der Hüfte.
Das, keine Ahnung. Entschuldigung, wenn das kein medizinischer Ausdruck ist. Aber
nicht wirklich, aber Geröll in der Hüfte.
Aber ist der Knochen halb abgestorben und ausgesplittert und da hat so Erhebungen gegeben und Reaktionen und er ist nicht mehr durchblutet und stirbt teilweise ab. Ja, also Wüste, Geröll, Wüste, es poltert in der Hüfte, wenn man die bewegt, ja, dann tut es richtige Schläge teilweise. Das kennt ihr vielleicht von euch, hoffentlich nicht, ja, aber die Fälle habe ich oft schon erlebt. Und jetzt geht es ja darum.
Wann sagst du, okay, pass auf.
Kann ich dir messerscharf definieren?
Messerscharf. Ja. Ich bin gespannt, ob ich da mit dir übereinstimme.
Lass uns gespannt sein.
Wow.
Nein, aber komm, frag. Also,
ja, aber wo ist da die Grenze bitte? Genau.
Messerscharf definiert, die Grenze ist der Körper des Patienten. Die Grenze aufzeigen tut der Körper des Patienten. Ich würde niemals den Fehler machen, den verhängnisvollen Fehler, der kann nämlich sehr verhängnisvoll sein, laut eines Befundes, laut eines Röntgenbefundes oder was man da eben zu sehen bekommt. Ich kann das ja gar nicht gut erkennen, aber Spezialisten gibt es ja dafür und die sagen, das Gelenk ist total zerstört, da ist Knochen auf Knochen und da gibt es schon diese ganzen Dinge, die wir eben beschrieben haben. Ja? Ich würde trotzdem niemals auch niemandem anderen empfehlen, auch nicht einem normalen Arzt empfehlen, daraus zu schließen, das und das geht und das geht nicht, weil er weiß es schlichtweg nicht. Das kann nur der Körper des Patienten beweisen. Also würde ich auch in diesem Fall empfehlen, wenn es jetzt nicht einen akuten Zeitnotstand gibt, ja, obwohl Zeit ist da überhaupt kein Kriterium, weil wenn es direkt operiert wird, da geht genug Zeit, weil Zeit für die OP, dann im Krankenhaus, dann Reha, was ist das für ein Zeitaufwand? Also ich würde in jedem Fall, egal wie dieses Gelenk aussieht, es sei denn, es ist jetzt so, dass da Lebensgefahr besteht oder Gefahr, dass irgendwas kaputt geht, noch mehr oder so, dann natürlich nicht, ja. Aber wenn das soweit eine stabile Situation ist, nur halt Schmerzen und Gepolter und ich nenne es halt immer noch Geröll, einfach probieren. Was probieren? Die Muskeln und Faszien zu entspannen. Und dann gucken, was passiert. Und wenn das dann innerhalb von 1-2 Wochen immer besser wird und er kann damit leben und kann sich die OP, also das künstliche Gelenk, noch 10 Jahre sparen, dann wird jeder Arzt, der vernünftig denkt, sagen, sehr gut, weil, gerade wenn es jüngere Menschen sind, die künstlichen Gelenke haben nur eine gewisse Lebenszeit, da müssen sie erneuert werden, jedes Mal Knochenverlust, jedes Mal die Gelenk, also jedes Mal das Operationsrisiko.
Aber Roland, und so weiter. Sorry, wenn es ein desaströses Bild ist.
Kann ich doch trotzdem mal behandeln. Warum denn bitte nicht?
Du kannst ihn behandeln, ja, aber was ist denn, du weißt zum Beispiel nicht, wann das Dach zum Beispiel einbrechen könnte. Das ist doch, meine Güte. Also ich sehe das ein bisschen anders.
Was dir da Leute sagen, die sich auskennen, die sagen dir, wenn das Dach eingebrochen ist, die ganzen Faszien außenrum halten das so stabil, dass da auch nicht viel anders ist. Ja? Ich dachte auch immer, wenn das Dach eingebrochen ist, da wäre der ganze Halt weg. Das scheint gar nicht zu stimmen. Das haben wir, Ärzte, die im Kurs waren, haben mir gesagt, Roland, glaub nicht, dass wenn der Knochen da bricht, dass da plötzlich alles ganz anders ist und da irgendwas einstürzt, wie ein Haus, was einstürzt.
Okay, sondern aber
das
gut.
Hängt alles an den Faszien dran.
Aber das bildgebender, ist ja auch nicht bildgebendes Verfahren, Hüftarthrose, 4. Grades, ganz schlimm. Mensch kommt zu dir, du behandelst erstmal ein bisschen besser, er macht die Übungen, so wie du es sagst.
Was heißt ein bisschen besser? Da muss ich jetzt genau.
Ja, also es ist so, ja aber messerscharf mathematisch, messerscharf mathematisch, 50% geht es runter.
Dann sage ich direkt, 50% ist genau so eine Grenze, wo man genau hingucken muss, ja. Aber Gott sei Dank sind die Behandlungsergebnisse so gut wie nie bei 50%, sondern die sind entweder bei 0 bis 30, vielleicht mal 40, vielleicht auch mal 45, ja. Aber die Zahl 50 habe ich in den letzten 38 Jahren, 50, noch nie gehört. Ja, bei all meinem Erinnerungsvermögen, und ich würde niemals was Falsches sagen, was ich anders im Kopf habe, habe ich nie gehört. Worauf will ich hinaus? Man hat, wenn das Ganze muskulär-faszial, also wenn die Schmerzentstehung muskulär-faszial ist, durch die zu hohen Spannungen der Muskeln Faszien verursacht wird, heißt das, dann sinkt es runter auf 0 bis 30, vielleicht mal auf 40, dann Fehleinschätzung, weil das ist ja auch nicht mathematisch, das ist ja immer subjektiv geschätzt vom Patienten. Mhm. Ja. Und ansonsten, wenn es nicht funktioniert, ist es meistens noch mindestens Minimum 75 oder höher. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, es hat sich jetzt seit 38 Jahren rauskristallisiert, dass die Ergebnisse so sind. Und das heißt für mich, entweder geht es runter und dann gibt es eine gute Chance, können wir trotzdem gleich mal drüber sprechen, wie dann der Patient und so weiter, ja. Oder es bleibt oben, hatten wir bei der BOS, dann sofort alles andere, ja. Aber wenn es runter geht auf 0 bis 30, besteht auch kein Grund, warum der nicht mal 1-2 Wochen jetzt seine Übung machen sollte.
Und wir gucken. 1-2 Wochen?
Ja, klar.
Ja, kann man gucken. Und dann?
Du, vergiss nie diese eine Patientin, ich weiß den Namen leider nicht mehr, ist schon 15 Jahre her, dass sie da war. Eine ganz, ganz liebe. Die hat einen schweren Autounfall gehabt, die Hüfte, das Becken mehrfach gebrochen, kannst du dich erinnern? Und die kam, die wollte sich aber trotzdem nicht operieren lassen. Und die kam alle 4 Wochen. Die kam alle 4 Wochen und war glücklich, dann ging es ihr 4 Wochen gut, dann musste sie wieder kommen. Und die war auch leider nicht mehr dazu in der Lage, die Übungen zu machen, also die Übungen richtig und regelmäßig zu machen. Die hat sie so gut gemacht, wie sie konnte, aber wir wussten, die Ausführung der Übungen ist nicht so, wie sie eigentlich sein müsste. Aber sie war körperlich nicht dazu in der Lage. Und die hat sich gefreut, dass sie sich nicht operieren lassen musste. Das ging über 2-3 Jahre hinweg bestimmt.
Und dann ist aber doch operiert worden.
Weiß ich nicht. Kann sein, kann auch nicht sein.
Ja.
Keine Abschlusseinschätzung. Ich glaube, das war damals, als wir nach Spanien gegangen sind.
Okay. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich denke, es geht hier um die Grenzen. Ja, also genau. Okay, du hast jetzt nochmal, wir sind immer noch mal bei diesem Hüftpatienten.
Ja.
Der macht dann seine Übungen und du behandelst ihn.
Ja.
Dann gehen die Schmerzen runter.
Auf wie viel?
Auf 30-35%.
Ja.
Er geht nach Hause, macht seine Übungen, kriegt aber trotzdem wieder die Schmerzen, die klettern hoch.
Okay.
Was dann?
Das erste muss getestet werden. Gibt's Knochenkrebs in der Hüfte? Oder so irgendwas Schlimmes?
Ach, sehr selten,
also,
nee.
Ich will auf jeden Fall darauf hinaus.
Aber es kann eine Entzündung sein, ne?
Ich würde den,
klar.
Weil ich habe dir vorhin die Regel gesagt, die beachte ich ja selber auch, wenn ein Patient kommt und er geht nicht in der ersten Behandlung von 0 auf 30 überall hinschicken. Das heißt, diesen Patienten, den du gerade beschreibst, den würde ich überall hinschicken, um alles abklären zu lassen, was abzuklären ist.
Ja, alle bildgebenden
Verfahren, alle Blutuntersuchungen, alles.
Der geht zu seinem Orthopäden und sagt, ja, habe ich Ihnen doch gesagt, Sie haben eine Arthrose vierten Grades und so weiter. Und Sie müssen es operieren lassen. Nee.
Ja, doch, du vermischt gerade Themen, weil es geht gerade darum, wir wollen die Grenzen erkennen und nicht die Meinung eines Arztes, der gar nicht weiß, was sie schon braucht, macht. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Der macht seinen Stiefel und das macht er aus einem guten Gefühl heraus, das Richtige zu tun. Das gestehe ich ihm voll zu. Aber es geht jetzt nicht um die Meinung eines Beraters dieses Patienten. Das ist doch ein ganz anderer, das ist doch völlig subjektiv. Also ich will darauf hinaus, die Grenze bei diesem Patienten ist, wie viel Geduld hat er, seine Übungen zu machen, wenn nichts anderes zu finden ist, um einer Operation zu entgehen. Und da kann sehr gut sein, dass er sagt, Herr Lipscher-Wacht, ich glaube Ihnen sogar, dass ich das wieder einrichten würde, rein theoretisch, aber die Arbeit ist mir zu viel.
Okay.
Dann war das eine Grenze, ganz klar. Und da hat er die Entscheidung getroffen, aber es gibt einen Riesenunterschied, ob wir, du ja auch, dem Patienten sagen, Sie haben diese Möglichkeit, Sie müssen nicht operieren lassen, entscheiden Sie bitte selbst, oder ob ich dem sage, Ihnen ist nicht zu helfen, Sie müssen nicht operieren lassen.
Das ist ein himmelweiter
Unterschied.
Denke ich auch, aber das wäre auch so, du würdest, wenn dann jemand sagt, also mir ist es zu viel Akt, ich habe keine Lust, jetzt diese Übungen zu machen und ich habe auch das Gefühl, das dauert mir alles zu lang, würdest du dann sagen, okay, dann ist es für Sie hier die Grenze und dann macht es sicherlich Sinn, die Hüfte operieren zu lassen.
Natürlich.
Okay.
Natürlich.
Ja.
Mir fällt ein Fall ein, der passt ein bisschen jetzt rein, gell? Das war eine Frau, das war schon sehr lange her. Erinnerst du dich aber auch dran, weil ich war total frustriert. Die hat einen Bandscheibenvorfall gehabt. Es gab irgendwie auch, sie hatte was gemacht im Sport, glaube ich, wo sie direkt das Gefühl hatte, da ist was passiert. Und da hatte sie richtig rigorose Schmerzen.
Ich weiß nicht.
Bandscheibenvorfall, erinnerst du dich? Mhm. Bandscheibenvorfall, sauber diagnostiziert. Und ich habe die behandelt, die war auf 10%. Ich war froh, wieder ein Fall, wo wir helfen können, obwohl die Bandscheibe gerissen ist, die Wandung gerissen ist, ja. Und ich habe sie nach Hause geschickt mit ihren Übungen, aber dann zwei Wochen später fiel mir auf, die kam nicht mehr, oder drei Wochen, keine Ahnung mehr genau. Und da habe ich die angerufen, weil ich wissen wollte, was ist denn mit dieser Frau? Und dann sagt sie mir am Telefon, ach, Herr Lipscher-Wacht, schön, dass Sie anrufen, Sie haben mir ja so geholfen, ich bin jetzt operiert in der Reha. Da ist mir das ganze Gesicht eingeschlafen. Ich habe gehört, warum haben Sie sich im Gottes Willen operieren lassen? Waren die Schmerzen wieder so schlimm? Nein, nein, die Schmerzen waren total weg mit den Übungen auch. Deswegen bin ich auch nicht mehr gekommen. Aber ich habe gesagt bekommen, die Bandscheibe ist kaputt. Das muss repariert werden. Und da dachte ich natürlich, das ist sehr schade gelaufen, weil da hat jemand nicht verstanden, dass die Bandscheiben sich selber reparieren, sondern dass man das mit dem Skalpell machen muss. Ja? Mhm. Was meine ich mit selber reparieren? Dass wenn der Körper das spürt, was da rausgetreten ist, dass er das selber abbaut. Das dauert ein paar Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre, wie auch immer. Aber das normalisiert sich von selbst. Und das sind dann so Fälle, wo ich mir denke, schade, da gab es ein Missverständnis, weil die Frau ist einfach total verunsichert worden, der Schmerz war weg. Aber sie hatte im Kopf, oh, da ist ja was kaputt, das muss ich ja operieren lassen. Und wenn in diesem Podcast eine wichtige Aussage von mir, oder wie soll ich es formulieren? Die wichtigste Aussage für mich in diesem Podcast, wo es darum geht, um diese Grenzen zu erfassen, ist für mich das Verständnis, dass wenn etwas im Körper kaputt ist, eine Bandscheibe gerissen, ein Knorpel abgerieben, ein Meniskus eingerissen, ein Meniskus, der sich gelöst hat oder was auch immer kaputt ist, es muss nichts unbedingt mit dem Schmerz zu tun haben. In den allermeisten Fällen sind die Schmerzen funktionell, das heißt über die Funktion der Muskeln und Faszien herbeigeführt und nicht strukturell, das heißt durch irgendwelche Veränderungen der Knochen, der Sehnen, der Kapsel oder sonst was immer. Der Löwenanteil, deswegen alle an die zuhören, wenn ihr Schmerzen habt, wo ihr das Gefühl habt, was euch so erklärt worden ist, da tut was weh, was kaputt ist, bitte stellt das in Frage und wenn ihr wollt, geht zu einem unserer Therapeuten und lasst euch beweisen, dass es so ist oder nicht ist. Weil eine Behandlung reicht, um herauszufinden, sind die Muskeln und Faszien mit ihrer zu hohen Spannung dran schuld oder ist es die Struktur? Und ihr werdet merken, in den allermeisten Fällen ist es nicht die Struktur. Und das ist halt eine Sache, die sich unheimlich schwer durchsetzen kann, Weil jeder hat im Kopf, da ist was kaputt und das muss ja wehtun. Aber vielleicht noch eine Hilfe, um das einzuschätzen. Arthrose erstens, zweiten, dritten Grades. Da ist ja der Knorpel noch vorhanden, aber er ist dünner geworden. Er ist abgerieben. Und immer haben die Leute im Kopf, auch die Patienten, das muss ja wehtun. Nein, weil der Knorpel hat überhaupt keine Schmerzrezeptoren. Das tut von der Struktur, kann das gar nicht wehtun. Dann wird zwar gesagt, ja, aber die Gelenkinnenhaut ist entzündet und das tut dann weh. Ja, dann frage ich mich, warum es nicht an der Gelenkhaut wehtut, außenrum, sondern mitten im Knie drin, wo gar keine Kapselinnenhaut. Gelenkhaut, Kapsel. Ich habe eben Kapsel mit Gelenkhaut verwechselt. Habe ich damit gemeint mit diesem Begriff. Ja, also da gibt's dann eine Erklärung, damit das irgendwie wieder alles passt. Aber die einzige Sicherheit ist, das, was ich anfangs gesagt habe, lasst euch die zu hohen Spannungen der Muskeln und Faszien reduzieren durch unsere Behandlung oder, wenn ihr das alleine machen wollt, durch unsere Übung und fühlt dann rein. Und euer Körper sagt euch, was geht und was nicht geht.
Ich überlege jetzt gerade, weil es ist schon nicht einfach, auch für Patienten, die gerne den Weg gehen wollen, dann sich nicht operieren zu lassen, weil manchmal ist es richtig viel Arbeit. Also die müssen immer ihre Übungen machen, außerdem kriegen sie von ihrem orthopädischen Behandler oftmals zu hören, das wird doch sowieso nichts und das ist ganz schwierig. Das ist natürlich dann ganz, ganz schwer für solche Menschen, ihnen die Kraft einfach zu geben und sagen, hey, bleib noch mal dran, guck noch mal, mach mal ein, ja, zieh das mal durch und guck mal und dann vergleich vielleicht noch mal den MRT-Befund, wie das vorher war, dass du einfach siehst, es bewegt sich da was. Deswegen, also.
Aber das Beste ist doch, er fühlt doch was. Und wenn der Schmerz weg ist, dann ist doch eigentlich egal, was er auf dem Bild sieht.
Was ist denn mit Menschen zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Hüftgelenksproblematik hast, ja, du hast keine Schmerzen mehr, ja, also du hast vorher gehumpelt, ja, weil du...
Du bist dann nicht mehr.
Nee, das stimmt nicht. Du hast gehumpelt, hattest Schmerzen, machst die Übung, humpelst aber weiter.
Das liegt oft in der Übergangsphase daran, dass die alten Gehirnprogramme des Ausweichens auf den Schmerz noch laufen. Aber das wird sich im Normalfall unter guter Anleitung bessern. Weil wenn die Programmierung wieder normalisiert ist auf ich habe keinen Schmerz, weil die steckt ja erstmal drin. Und dann gibt sich das wieder und die laufen wieder normal. Du, klar, wenn dann jemand dauerhaft humpelt, ohne Schmerzen, was ich jetzt für wenig vorstellbar halte. Vielleicht gibt es den Fall auch. Aber egal, wir machen es ganz wissenschaftlich, wie gesagt. Ganz logisch, ja. Dann muss er sich überlegen, ich humpel noch, habe zwar keine Schmerzen, reicht mir das Humpeln dafür, mich operieren zu lassen, damit ich nicht mehr humpel. Und dann kann er die Entscheidung treffen. Das finde ich völlig in Ordnung, weil der Patient selbst muss die Entscheidung treffen können. Ich finde es immer nur so schlimm, wenn Patienten gesagt bekommen, sie haben keine Chance, die einzige Chance ist diese OP. Da fällt mir wieder ein Fallbeispiel ein, ich werde es nie vergessen, wie diese eine verzweifelte Frau kam mit den HWS-Schmerzen. Die hatte HWS-Schmerzen über mehrere Monate, ist dann zum Arzt gegangen, hat die Diagnose gekriegt, Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und hat gesagt bekommen, das muss dringend operiert werden, damit sich da nichts verselbstständigt, dass der Kanal nicht irgendwie gefährdet ist, ja. Und dann wollte sie zur OP und da hat sie die Vorbesprechung gehabt und da sollte sie unterschreiben, muss ja unterschrieben werden. Mhm. Und da war, hat sie mir so erzählt, ein Sterberisiko von 30%.
Nein.
Doch, hat sie mir erzählt. Roland. Da hat sie es falsch gelesen. Du, ich erzähle das, was ich im Kopf habe und vielleicht täusche ich mich.
Das ist ja etwas verrückt. Ja,
auf jeden Fall, sie hat Angst bekommen.
Ja, das kann sein, aber 30%
ist. Weil die OP sollte von vorne gemacht werden. Praktisch durch den Hals hindurch, weiß gar nicht, wie das geht, ja. Und da hat sie richtig Angst gehabt. Und dann kam sie und sagte noch, Herr Liebscher Bracht, ich habe so eine Angst vor dieser Operation. Ich glaube zwar auch nicht an das, was über sie erzählt wird, weil es kann alles überhaupt nicht sein, aber bevor ich mich operieren lasse, will ich es probieren. Und du weißt es noch, ich habe die Frau einmal behandelt, die hat nie wieder Schmerzen gehabt, hat sich nicht operieren lassen. Und ich möchte halt einfach, dass nicht aufgrund von irgendwelchen Aussagen, die da getätigt werden, Operationen stattfinden, weil wir beide wissen, Es gibt immer ein gewisses OP-Risiko. Und warum soll ich es eingehen, wenn es auch anders geht?
Also ich glaube, ich würde gerne jetzt mal zusammenfassen.
Ja.
Und zwar, es ist schon gut, dass es solche Operationen gibt. Das wissen wir auch. Aber wir wissen auch, dass man, bevor man sich operieren lässt, es durchaus versuchen sollte, mit unserer Therapie, mit unseren Übungen einfach mal zu schauen, ob sich nicht doch vielleicht einiges oder sogar ganz, ganz viel ändert.
Ja, richtig.
Das ist wirklich sehr sinnvoll. Ich kann es euch oder wir können es euch einfach nur empfehlen. Und wenn die Behandlung nicht greifen sollte, also wenn diese Schmerzen, die ihr habt, nicht runtergehen auf 30% Restschmerz
oder tiefer,
dann bitte natürlich einfach alle anderen Wege anschauen, die machbar sind, aus diesen Schmerzen rauszukommen. Aber es ist einfach so oft möglich, weniger Schmerzen zu haben. Und hier möchte ich gerne nochmal Folgendes sagen. Warum es manchmal den Leuten so schwer fällt, daran zu glauben, dass es so sein kann, ist, weil ganz viele Therapeuten und auch Kollegen gar nicht wissen, was für eine Art von Behandlung wir anbieten und wo unser Ansatz ist. Und die dann sagen, ach, Unsinn, funktioniert doch gar nicht. Das ist super schade, unserer Meinung nach. Und ich möchte hier einfach nochmal sagen, dass wenn ihr das ausprobiert, ihr könnt es von euch aus selbst entscheiden, ob es euch geholfen hat oder nicht. Und das wäre wohl das Allersinnvollste. Und deswegen, unsere Therapie hat Grenzen. Alles hat irgendwo Grenzen, aber unsere Therapie hat auch ganz viele, 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 viele Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, ihr könnt so viel selbst machen. Und das ist das Eigentliche, was so wundervoll ist, dass ihr hier wirklich die Hilfe zur Selbsthilfe bekommt. Und wenn ihr so drauf seid, dass ihr sagt, ja, ich möchte Verantwortung übernehmen, dann seid ihr auf jeden Fall da, also hier bei uns.
Auf
richtig.
Jeden Fall. Also es geht uns gar nicht darum, dass alle das machen sollen, was wir da empfehlen. Natürlich haben wir das im Kopf, dass man auf jeden Fall
versuchen sollte. Es wäre schon mal gut. Es wäre auch gut, wenn mehr Rückhalt da wäre. Aber
worum es uns geht, ist was ganz anderes. Uns geht es darum, dass das Wissen, dass man bei den allermeisten Schmerzen sogar sich selbst helfen kann, noch nicht mal zu einem unserer Therapeuten gehen muss, dass das Wissen da ist, dass eine Wahlfreiheit da ist.
Ja.
Weil ich habe so viel verzweifelte Patienten erlebt, die gesagt haben, mir ist gesagt worden, es geht nur diesen Weg. Ja? Und das stimmt halt in vielen Fällen nicht, weil man kann versuchen, mit unseren Übungen, auch ohne Hilfe eines Therapeuten, da was zu machen. Und lest mal in YouTube die ganzen Kommentare durch, wie viel Fallbeschreibungen es da gibt unter den Videos, wo Leute schreiben, Leute, ich fasse es nicht. Ich habe seit mehreren Jahren, mache ich mit den Schmerzen rum und keiner konnte mir helfen. Ich mache eure Übungen jetzt seit 3 Wochen und alles ist viel besser oder ganz weg. Ja? Lest euch das mal durch, weil es gibt kleine Wunder für euch. Das sind im Grunde genommen keine Wunder, das sind einfach Mechanismen, die noch nicht genügend bekannt sind. Deswegen sagen wir ja auch, eigentlich müsste das, was Übungen mit dem Körper machen, das, was was das Sitzen anrichtet im Körper, was eine einseitige Bewegung anrichtet, das müsste in der Schule unterrichtet werden, damit die Kinder, wie unsere Jungs auch, damit die im Kopf haben, die meisten Schmerzen, da muss ich ein paar Übungen versuchen und dann geht es mir schon wieder besser. Wir hätten ein ganz, ganz anderes Gesundheit, das wäre dann wirklich ein Gesundheitssystem und kein
Krankensystem. Weißt du, was mir da gerade noch einfällt, ist, ich wünschte mir so sehr, dass die Menschen, wenn bei denen so ein Schmerz anfängt, dass sie dann schon zu uns kommen. Wir haben ja so oft, ich wollte was anderes sagen.
Okay.
Wir haben ja leider so oft Patienten, die schon überall waren.
Scheinbar.
Und die noch, und die einfach noch eine Hilfestellung suchen, dass da möglicherweise schon eine gestellte Diagnose weiter fortgeschritten ist, ist auch klar. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, auch für uns von Liebscher und Pracht, dann in den Gesundungsprozess zu kommen. Aber wenn man gleich anfangen würde, tatsächlich, dass man dass man, wenn man Schmerzen hat, mit den Übungen beginnt oder zum Therapeuten gehen würde. Ich glaube, es wäre so viel leichter als erst so, wenn es dann halt schon so lange gelaufen ist.
Absolut.
Okay.
Ja, aber nee, es ist nicht unbedingt schwerer, muss ich Einspruch erheben, euer Ehren. Es wäre nicht unbedingt schwerer, weil kriegen es immer noch gut in den Griff. Aber die Leidenszeit, die unnötige Leidenszeit der Leute ist länger.
Ja.
Und das ist ja auch der größte Antrieb für uns, dass so viele so lange umsonst leiden, bis sie dann irgendwie auf unsere Übungen stoßen oder zu unseren Therapeuten kommen. Und ja, deswegen, es müsste unterrichtet werden an allen Ecken und Enden, in der Schule, in der Uni sowieso, in berufsbegleitenden Kursen. Eigentlich, das ist ein Wissen, was in die Grundausbildung eines jeden Menschen gehört.
Okay, gut.
Wie die Ernährung damit, übrigens auch.
Ja, finde ich auch. Und die Achtsamkeit auch. Und überhaupt gibt es einiges, was wir alle lernen sollten in unserem Leben, das ja so spannend ist. Danke für heute. Danke, Roland.
Ja, danke, Petra. Und danke euch fürs Zuhören.
Ja, und ich hoffe, der Wind hat nicht so sehr gestört. Also es ist
und ich
alles
hoffe,
okay,
dass ihr ein gutes, also wenn ihr das so fühlt, eine gute, wie heißt das, Bewertung abgebt bei Spotify und
Apple.
Und Apple.
Ja.
Vielen Dank, wir hören uns.
Bis dann, ciao.